Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Uli Schäfer, schönen guten Abend. Und es geht los mit der Fußball-Bundesliga. 6. Spieltag, Schalke gegen Stuttgart. Die große Frage war, setzt sich die Sieglos-Serie von Schalke heute fort oder feiert der Krisenclub nach 21 Spielen endlich wieder einen Sieg? Die Antwort hat Daniel Neuhaus.
Die Sieglos-Serie wird fortgesetzt. Auch 22 Spiele in Folge schafft es Schalke nicht, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Dabei sah es gegen Stuttgart lange gut aus. Die Schalker gingen in Führung erstmals in dieser Saison durch den Kopfballtreffer des 19-jährigen Ciao in der 30. Minute. Dann in der zweiten Halbzeit ein Handelfmeter für die Gäste. Ausgleich durch Gonzalez nach 56 Minuten 1:1. Danach bemühten sich beide Mannschaften redlich. Aber es gelang eben kaum etwas. Vor allem spielten beide Teams kaum Chancen heraus. Und so war es zwar umkämpft und spannend, aber eben auch über weite Strecken harmlos. Insofern ist dieses 1:1 ein gerechtes Ergebnis, was dem Aufsteiger aus Stuttgart sicherlich mehr hilft als Schalke 04.
Schalke bleibt mit 2 Punkten Tabellenvorletzter, Stuttgart ist jetzt mit 9 Punkten Tabellenvierter. In der zweiten Bundesliga läuft es richtig gut für den Hamburger SV. 5 Spiele, 5 Siege. Und der Spitzenreiter wollte heute gegen Stadtrivale St. Pauli seine Erfolgsserie fortsetzen. Es reichte aber nur zu einem 2:2. Jörg Tegelhütter.
Der HSV kam vor 1000 Zuschauern im Volksparkstadion besser in die Partie, ging durch Simon Terodde nach 12 Minuten in Führung, verwaltete danach aber diesen knappen Vorsprung und wurde dann bestraft. Salazar glich in der 35. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss aus zum 1:1. Nach dem Wechsel tat sich lange Zeit eigentlich gar nichts, aber ab der 80. Minute ging es dann Schlag auf Schlag. Erst die überraschende Führung für St. Pauli durch Makinok in der 82. Doch nicht mal 2 Minuten später traf erneut Terodde zum am Ende leistungsgerechten 2:2.
Der HSV liegt weiter souverän an der Spitze und St. Pauli im Mittelfeld. Im zweiten Spiel des Abends empfing Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf Heidenheim. Die Fortuna hatte 3 Spiele in Folge nicht gewonnen, aber heute hat es geklappt. Düsseldorf siegte 1:0. Luise Kropf.
Das war über weite Strecken ein zähes Spiel, ein Spiel mit wenig Tempo. Und trotzdem reichte es für Fortuna Düsseldorf. Das goldene Tor des Spiels erzielt durch Marcel Sobotka in der 32. Minute. Da haut er mit dem rechten Schlappen einmal diagonal den Ball oben links in den Winkel hinein. Und am Ende reicht das für Fortuna Düsseldorf, um den 2. Sieg der Saison einzufahren. Für Heidenheim bedeutet das auf der anderen Seite, dass man auch im 5. Spiel in Folge weiterhin ohne Sieg in der 2. Bundesliga bleibt.
Heidenheim liegt auf Platz 15, Düsseldorf verbessert sich mit dem Sieg von Platz 16 auf Platz 10. Wir bleiben beim Fußball. Es geht um den FIFA-Prozess, um die Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit der Vergabe von Fußball-Medienrechten. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona in der Schweiz hat heute die Urteile gefällt. Der frühere FIFA-Generalsekretär Jérôme Walck erhielt eine Geldstrafe auf Bewährung. Der Präsident von Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, wurde freigesprochen. Dietrich Kallmeurer.
In einer Stellungnahme reagierte der aus Katar stammende Nasser Al-Khelaifi erleichtert. Nach einem unerbittlichen Feldzug gegen ihn, bei dem die grundlegenden Fakten und das Gesetz auf Schritt und Tritt ignoriert worden seien, habe er endlich seinen Namen vollständig reingewaschen. Und weiter hieß es vom Präsidenten des Pariser Club Saint-Germain, das Urteil sei ein echter Sieg. Erleichtert über den Freispruch dürfte auch Ex-FIFA-Generalsekretär Jérôme Walck sein. Auch wenn er, der lange als rechte Hand des früheren FIFA-Präsidenten Sepp Blatter fungierte, in einem angehängten Verfahren wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt wurde. Im September hatte nach 10 Anhörungstagen die Schweizer Staatsanwaltschaft für beide Angeklagte Gefängnisstrafen gefordert. Für Walck 3 Jahre, für Al-Khelaifi 28 Monate. In dem Verfahren ging es um den Vorwurf von Korruption im Zusammenhang mit der Vergabe von Übertragungsrechten, etwa an den Weltmeisterschaften 2026 und 2030. Nasser Al-Khelaifi war vorgeworfen worden, sich diese Rechte gesichert zu haben, durch Geschenke an Jérôme Walck, etwa den mietfreien Zugang zu einer Luxusimmobilie. Doch mit dem Urteil des Schweizer Bundesstrafgerichts in Bellinzona ist das nun vom Tisch.
Ein Bericht aus der Schweiz von Dietrich Kallmeurer. Und jetzt zu einem der besten Fußballer der Geschichte. Die Rede ist von Diego Maradona. 1,65 Meter klein, aber für viele Argentinier nach wie vor einer der größten. Ausgestattet mit der Hand Gottes und einem Hang zur Theatralik, sorgte er auf und neben dem Platz für Schlagzeilen, auch heute noch. Heute wird Diego Maradona 60 Jahre alt. Ein Porträt von Victor Coco.
Diego Armando, der Goldjunge. Schon früh gab man Maradona diesen Namen, der später zu Dios, Gott, werden sollte. Vor 60 Jahren kam er in der Peripherie von Buenos Aires als fünftes von 8 Geschwistern zur Welt. Der Fußballgott der Argentinier, dessen Karriere 1986 mit dem Gewinn des WM-Titels gipfelte. Als er im Turnier an fast allen Toren seiner Mannschaft beteiligt war und aus der Sicht seiner Landsleute im Alleingang gegen England den Falklandkrieg rächte. Nach 2 Jahren in Barcelona spielte er von 1984 bis 1991 beim SSC Neapel und führte einen bis dato durchschnittlichen Club zu Titeln. Später folgten Kokain-Eskapaden, Randale und Skandale. Der einstige Goldjunge drohte an der ständigen Aufmerksamkeit zu zerbrechen. Trainerengagements wurden zu Marketing-Gags oder endeten schnell im Misserfolg. Für viele ist er inzwischen zum peinlichen Ex-Fußballer geworden. Vor einem Jahr kehrte er als Coach überraschend in die argentinische Liga zurück, zum damals akut abstiegsgefährdeten Club Gimnasia de la Plata. Selbst Weggefährten wie Julio Olarticoechea, Welt- und Vize-Weltmeister an der Seite von Diego, waren skeptisch.
Ich hätte nicht gedacht, dass er das lange macht. Aber man muss wirklich sagen, trotz dieser verrückten Leidenschaft der Argentinier, die unheimlichen Druck erzeugt, hat er sich sehr, sehr gut gehalten. Und das bei einem kleinen Verein wie Gimnasia. Das hat ihm auch richtig gut getan.
Kokain ist längst Vergangenheit. Aber wohl Alkoholkonsum und schwere Knieoperationen haben Maradona körperlich zugesetzt.
Er nimmt Medikamente und hat manchmal Tage, an denen er einen müden Eindruck macht.
Trotz teils schläfriger Pressekonferenzen ist die Begeisterung, die er auslöst, weiterhin überwältigend. Findet auch Ex-BVB-Stürmer Lucas Barrios, der zur Mannschaft von Maradona gehört.
Jeder weiß, was Maradona erreicht hat. Auch wir Spieler bewundern ihn natürlich und haben großen Respekt. Ihn als Trainer zu haben, ist ein großes Plus.
Als Corona-Risikoperson konnte er die Mannschaft zuletzt kaum persönlich betreuen. Aus der Schusslinie nimmt ihn aber auch das nicht.
Diego hat immer Druck, natürlich, er ist Maradona und wir empfinden doppelte Verantwortung gegenüber dem Club Gimnasia und gegenüber ihm.
Ein Rechtsstreit mit einer Ex-Frau um seine Trikotsammlung, Konflikte zwischen 5 Kindern, während 6 weitere auf die Anerkennung der Vaterschaft warten. Trotz privatem Durcheinander denkt Maradona seit jeher auch sehr solidarisch und initiierte zuletzt Spendenkampagnen für Corona-bedingte Armut. Seinen 60. sollte Maradona dort verbringen, wo er am besten aufgehoben ist, auf dem Fußballplatz. Denn pünktlich zum Geburtstag startet nach 7 Monaten Pause wieder die argentinische Liga. Aber nach Kontakt zu einem Corona-Infizierten ist Diego in häuslicher Isolation.
Victor Coco war das über Diego Maradona. Der Präsident des afrikanischen Fußballverbands, Ahmad Ahmad, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben des Verbands hat er sich in eine 2-wöchige Selbstisolation begeben. Ahmad ist auch Vizepräsident des Weltverbands. FIFA-Boss Infantino war ebenfalls positiv getestet worden. Superstar Cristiano Ronaldo von Juventus Turin hat seine Infektion mit dem Coronavirus überstanden. Juve teilte mit, Ronaldo sei negativ auf das Virus getestet worden und gelte damit als genesen. Ja, Stichwort Corona. Am kommenden Montag tritt in den Bundesländern die neue Verordnung in Kraft, die Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten vorgestern beschlossen hatte. Mannschaftssport wird demnach im Amateurbereich verboten sein. Auch in Berlin allerdings wurde dort eine Sonderregelung getroffen. Claudia van Laak berichtet.
Kinder bis 12 können weiterhin in Gruppen Sport treiben, drinnen und draußen. Berlins grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Popp begründet das so.
Wir haben gesehen, dass eben Gewalt in Familien zugenommen hat. Wir haben Kinder gesehen und Jugendliche, die sich nicht mehr wahrgenommen fühlten, dass wir eben hier schützenswerte Bereiche aufrechterhalten.
Und Klaus Lederer, linker Kultursenator, ergänzt.
Gerade für Kinder ist es, glaube ich, zentral wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, auch mal rauszukommen. Vielleicht wenigstens auch ein bisschen im Mannschaftssport zu trainieren miteinander. Kinder, ja. Also diese Möglichkeiten haben wir genutzt und ich glaube, das ist auch richtig.
Diese Entscheidung ist ja besonders für die Ganztagsbetreuung wichtig. In Berlin gehen etwa 65% der Schülerinnen und Schüler mittags nicht nach Hause. Die Umsetzung dürfte allerdings nicht ganz unproblematisch werden. Was ist zum Beispiel mit Fußballmannschaften, in denen bislang 12- bis 14-Jährige gemeinsam trainiert haben? Die 12-Jährigen dürfen weiter kicken, die 13-Jährigen nicht mehr. So sieht es die aktualisierte Berliner Infektionsschutzverordnung vor.
Ein Beitrag von Claudia van Laak und das war Sportaktuell am Freitagabend. Ich bin Uli Schäfer und wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende.